Ein Anziehungspunkt, der mich veranlasste, im Walde meinen Wohnsitz aufzuschlagen, war der, dass ich Muße und Gelegenheit haben würde, den Frühling einziehen zu sehen. Endlich fängt das Eis im Teich an, honigzellig zu werden, und ich kann beim Darübergehen meinen Absatz hineinbohren. Nebel, Regen und wärmere Sonnenstrahlen schmelzen allmählich den Schnee. Die Tage sind merklich länger geworden und ich sehe, dass ich durch den Winter komme, ohne meinem Holzstoß noch Vorrat zufügen zu müssen. Denn langanhaltendes Heizen ist nicht mehr notwendig. Ich liege auf der Lauer nach den ersten Anzeichen des Frühlings, den Ruf eines ankommenden Vogels oder um das Zirpen des gestreiften Eichhörnchens zu vernehmen, denn sein Vorrat muss jetzt fast erschöpft sein, oder zuzusehen, wie sich das Murmeltier aus seinem Winterquartier herauswagt. Am 13. März war, nachdem ich die blaue Grasmücke, den Singsperling und die Rotdrossel gehört hatte, das Eis noch fast einen Fuß dick. Als das Wetter wärmer wurde, wurde es vom Wasser nicht merklich weggenagt, auch nicht aufgebrochen und wie in den Flüssen weggeschwemmt. Nein, obgleich es in der Breite von 2,5 Metern am Ufer ringsum weggeschmolzen war, stand es in der Seemitte noch immer, wenn auch ganz honigzellig und wassergetränkt, so dass bei einer Dicke von 6 Zoll der Fuß durchdrang. Am Abend des nächsten Tages aber, nach einem Regen, auf den Nebel folgte, war es plötzlich verschwunden, im Nebel weggezaubert. Jeder Vorgang, der mit dem Aufgehen der Flüsse und Teiche und der Gestaltung der Witterung zusammenhängt, ist für uns, die wir in einem Klima von so großen Extremen leben, besonders interessant. Wenn die wärmeren Tage kommen, werden die Anwohner der Flüsse nachts aus dem Schlaf geschreckt, wenn laut wie Artilleriefeuer das Eis zu krachen anfängt, als wollte es seine Fesseln von einem Ende zum anderen sprengen, und innerhalb weniger Tage sehen sie es dann schnell forttreiben. Endlich haben die Sonnenstrahlen den rechten Winkel erreicht, warme Wellen vertreiben Nebel und Regen und schmelzen die Schneebänke, und die Sonne zerteilt den Dunst und lacht auf ein rötlich und weiß geschecktes Land herab, das von Weihrauch dampft und durch das der Wanderer seinen Weg von Inselchen zu Inselchen sucht, während ihm die Musik von 1000 Rinnen und Flüsschen fröhlich in die Ohren klingt. Sie schaffen das Winterblut fort, mit dem ihre Adern gefüllt sind. Wenig Erscheinungen bereiten mir mehr Vergnügen, als die Formen zu beachten, welche der auftauende Sand und Ton annahmen, wenn sie an den Seiten eines tiefen Eisenbahneinschnittes, an dem ich auf meinem Weg zum Dorfe vorbeikam, herabflossen. Eine Erscheinung, welche in so großem Umfang nicht sehr häufig ist, obwohl die Anzahl frisch aufgeworfener Dämme aus entsprechendem Material sich seit der Erfindung der Eisenbahnen sehr vermehrt haben muss. Das Material bestand aus Sand von jedem Feinheitsgrade und verschiedenen lebhaften Farben, der gewöhnlich mit etwas Ton vermischt war. Wenn die Kälte im Frühjahr nachlässt, sogar auch bei Tauwetter im Winter, fängt der Sand an, die Abhänge hinunterzufließen wie Lava, wobei er manchmal durch den Schnee bricht und ihn dort überschwemmt, wo vorher kein Sand zu sehen war. Unzählige kleine Ströme überspringen und verschlingen sich ineinander, wodurch ein Mischgebilde entsteht, das halb den Gesetzen der Strömung, halb dem der Vegetation gehorcht. Beim Fließen nimmt es die Gestalt saftiger Blätter oder Ranken an, setzt fußtiefe Haufen fleischiger Sprossen und Zweige an, welche, wenn man auf sie herniederblickt, den verschlungenen und verwickelten lappigen Trieben mancher Flechten ähnlich sehen. Oder man wird an Korallen, an Leopardenkrallen und Vogelfüße, an Hirn, Lungen, Eingeweide und alle Arten von Exkrementen erinnert. Es ist eine wirklich groteske Vegetation, deren Formen und Farben wir in Bronze nachgebildet sehen, eine Art architektonisches Laubwerk, das älter und typischer ist als der Akanthus, der Nussbaum, der Efeu, die Rebe oder irgendein Pflanzenblatt, und das vielleicht unter gewissen Umständen bestimmt ist, für zukünftige Geologen ein Rätsel zu bilden. Der ganze Einschnitt machte mir den Eindruck einer dem Lichte bloßgelegten Stalaktitenhöhle. Die bunten Schattierungen des Sandes sind besonders reich und anmutig und umfassen die verschiedenen Eisenfarben braun, grau, gelblich und rötlich. Wenn die fließende Masse den Graben am Fuß des Dammes erreicht, so breitet sie sich flach in Strähnen aus. Die getrennten Ströme verlieren ihre halbzylindrische Form, werden allmählich flach und breit und laufen, solange sie noch feucht sind, ineinander, bis sie eine fast flache Düne bilden, welche noch immer bunt und schön schattiert ist und in welcher sich die ursprünglichen Pflanzenformen noch verfolgen lassen. Schließlich verwandeln sie sich im Wasser selbst zu Sandbänken, wie solche außerhalb von Flussmündungen angeschwemmt werden, und die Pflanzenformen verlieren sich in den Wellenlinien am Grunde. Wenn die Sonne weggeht, so hört der Sand zu fließen auf. Morgens jedoch brechen die Ströme wieder auf und zerteilen sich aber und abermals in Myriaden von Verzweigungen. Hier kann man vielleicht sehen, wie sich die Blutgefäße bilden. Blickt man genau hin, so sieht man, dass von der tauenden Masse ein Strom erweichten Sandes mit tropfenartigem Kugelende gleich einer Fingerspitze langsam und blind seinen Weg abwärts tastet, bis zuletzt, wenn die Sonne höher steigt und sich mehr Hitze und Feuchtigkeit entwickelt, der flüssigste Teil in seinem Bestreben, dem Gesetz zu folgen, dem auch der Trägste sich beugen muss, sich vom Letzteren trennt und selbstständig in ihm eine gewundene Rinne oder Arterie bildet, in welcher kleine silberne Ströme von einem Abschnitt der fleischigen Blätter oder Zweige zum anderen glitzern und blitzen und immer wieder vom Sande verschlungen werden. Es ist wunderbar, wie schnell und doch wie vollkommen sich der Sand im Fließen organisiert, indem er das beste Material, das seine Masse bietet, zur Bildung der scharfen Ränder seiner Rinnen verwendet. Das sind die Quellen der Flüsse. In den Silikaten, welche das Wasser niederschlägt, ist vielleicht das Knochensystem, in dem noch feineren Erdsediment und den organischen Stoffen die Muskeln oder das Zellengewebe enthalten. Was ist der Mensch anderes als eine Masse auftauenden Tones? Die Fingerspitze ist nur ein gefrorener Tropfen. Die Finger und Zehen fliehen von der tauenden Masse des Körpers nach der äußersten Grenze hin. Wer weiß, wie sich der menschliche Körper ausdehnen würde unter einem günstigeren Himmel? Ist nicht die Hand mit ihren Lappen und Adern ein sich ausbreitendes Palmenblatt? Das Ohr mit seinem Lappen und Läppchen kann die Fantasie als eine Flechte, Umbilicaria, an der Seite des Kopfes ansehen. Die Lippen, Labium, von Labor, von Arbeit, sind Lappen an der Seite der Mundhöhle. Die Nase ist ein deutlich gefrorener Tropfen, ein Stalaktit. Das Kinn ist ein noch größerer Tropfen, in dem der Tropfenfall vom Gesicht sich sammelt. Die Wangen sind ein Abgleiten von der Stirn in das Tal des Gesichtes, dem die Backenknochen sich entgegenstellen und es aufhalten. Jede gerundete Ausbuchtung eines Pflanzenblattes ist ein dicker, jetzt zögernder, größerer oder kleinerer Tropfen. Die Ausbuchtungen sind die Finger des Blattes, und so viele es deren hat, nach so vielen Richtungen will es fließen. Mehr Wärme oder andere belebende Einflüsse würden es veranlasst haben, sich noch weiter auszubreiten. So schien es, als ob dieser eine Hügelhang das Prinzip alles Verfahrens der Natur beleuchte. Der diese Erde schuf, patentierte nur ein Blatt. Welcher Champollion wird uns diese Hieroglyphe entziffern, damit wir endlich ein neues Blatt umwenden können? Diese Erscheinung stimmt mich froher als die Üppigkeit und Fruchtbarkeit der Weinberge. Es ist wahr, sie hat etwas Exkrementartiges in ihrem Charakter, und die Haufen von Lebern, Lungen und Eingeweiden nehmen kein Ende, als ob die Erdkugel von innen nach außen gekehrt wäre. Aber das erinnert wenigstens daran, dass die Natur wirklich Eingeweide hat und auch hierin die Mutter der Menschheit ist. Das ist der Frost, der aus dem Boden kommt. Das ist Frühling. Er eilt dem grünen, blühenden Frühling voran, wie die Mythologie der eigentlichen Dichtkunst. Ich kenne nichts, was besser von Winterdunst und Verdauungsstörungen befreit. Es überzeugt mich davon, dass die Erde noch in ihren Windeln liegt und nach jeder Seite ihre kleinen Kinderfinger ausstreckt. Frische Locken kräuseln sich auf der kahlsten Stirne. Es gibt nichts Unorganisches. Diese Haufen von Laubwerk liegen den Damm entlang wie die Schlacken eines Hochofens und zeigen, dass die Natur drinnen in voller Glut steht. Die Erde ist kein bloßes Fragment toter Geschichte, Schicht über Schicht gelagert wie die Blätter eines Buches, das hauptsächlich von Geologen und Altertumsforschern studiert werden soll, sondern lebendige Poesie, wie die Blätter eines Baumes, welche den Blüten und Früchten voraneilen. Keine fossile Erde, sondern eine lebende Erde, im Vergleich zu deren großartigem, zentralem Leben alles tierische und pflanzliche Leben als bloßes Schmarotzertum erscheint. Ihre Wehen werden unsere Exuviae aus ihren Gräbern heben. Schmelzt eure Metalle und gießt sie in so schöne Formen, wie ihr könnt. Sie werden mich nie so begeistern wie die Formen, in welche sich diese geschmolzene Erde ergießt. Und sie nicht allein, auch die Einrichtungen darauf sind plastisch wie Ton in der Hand des Töpfers. Es dauert nicht lange, und nicht allein an diesen Dämmen, sondern auf jedem Hügel, in jedem Tal und Graben kommt der Frost aus dem Boden wie ein schläfriger Vierfüßler aus seiner Höhle und strebt singend nach dem Meere oder wandert in den Wolken nach anderen Himmelsstrichen. Der Tauwind mit seiner milden Überredung ist mächtiger als Thor mit seinem Hammer. Der eine schmilzt, der andere bricht nur in Stücke. Als der Boden teilweise schneefrei wurde und einige warme Tage seine Oberfläche etwas abgetrocknet hatten, war es genussreich, die ersten zarten Anzeichen des nur ein wenig herausblinzelnden kindlichen Jahres mit der stattlichen Schönheit der verdorrten Vegetation, welche dem Winter widerstanden hatte, zu vergleichen. Immergrün Goldstab, Spierstaude und graziöse wilde Gräser fallen jetzt mehr auf und ziehen uns mehr an als im Sommer selbst, als ob ihre Schönheit jetzt erst reif wäre. Baumwollgras, Katzenschwänze, Wollkraut, Johanniskraut, Harthack, Mehlkraut und andere hartstängelige Pflanzen, diese unerschöpflichen Kornspeicher, welche die erstankommenden Vögel ernähren, sind gleichsam der Schmuck der verwitweten Natur. Besonders zieht mich die geschweifte und garbenartige Spitze des Wollkrautes an. Sie bringt den Sommer zurück in unsere Wintergedanken und ist eine der Formen, welche die Kunst mit Vorliebe nachbildet und welche im Pflanzenreich dieselbe Beziehung zu schon in der Seele des Menschen vorhandenen Typen haben wie die Astronomie. Es ist ein alter Stil, älter als der griechische oder ägyptische. Viele Wintererscheinungen bringen eine unaussprechliche Zartheit und zerbrechliche Zierlichkeit zum Ausdruck. Wir sind gewöhnt, diesen König als rauen, ungestümen Tyrannen hingestellt zu sehen, aber mit der Zärtlichkeit eines Bräutigams schmückt er die Locken des Sommers. Ach, dieses Rotkehlchen mit seinem Abendlied, wenn der Sommertag in Neuengland zur Neige geht. Könnte ich nur jeden Zweig finden, auf dem es sitzt. Ich meine das Rotkehlchen, ich meine diesen Zweig. Das wenigstens ist nicht der Turdus migratorius. Die Herztannen und Buscheichen bei meinem Hause, die so lange die Köpfe hatten hängen lassen, nahmen plötzlich wieder ihren eigentümlichen Charakter an, sahen heller, grüner, gerader und lebendiger aus, als ob der Regen sie gereinigt und neu belebt hätte. Ich wusste, dass es nicht mehr regnen würde. Man kann es jedem Zweig im Walde, ja dem eigenen Holzstoß ansehen, ob der Winter zu Ende ist oder nicht. Als es dunkler wurde, schreckte mich das Honken tief über dem Walde hinstreichender Gänse auf. Wie müde Wanderer kamen sie von südlichen Seen und ergingen sich in lauten Klagen und gegenseitigen Tröstungen. Ich stand unter meiner Türe und hörte das Rauschen ihrer Flügel, sie kamen näher auf das Haus zu, sie sahen auf einmal das Licht, schwenkten unter plötzlich gedämpftem Geschrei ab und ließen sich auf dem Teiche nieder. Da ging ich hinein, machte die Türe zu und verbrachte meine erste Frühlingsnacht im Walde. Morgens beobachtete ich von der Türe aus die Gänse durch den Nebel. Sie segelten auf dem See, etwa 300 Meter weit weg von mir. Sie machten sich so breit und vollführten einen solchen Lärm, als ob der Walden wie ein künstlicher Teich eigens zu ihrer Unterhaltung ausgelegt worden wäre. Als ich aber am Ufer stand, stiegen sie unter heftigem Flügelschlagen beim Zeichen ihres Anführers auf, kreisten über mir, 29 an der Zahl, nachdem sie sich in Reih und Lied geordnet hatten, und wandten sich dann direkt Kanada zu, während der Führer in regelmäßigen Zwischenräumen sein Honk hören ließ. Ihr Frühstück hofften sie wohl in trüberen Teichen zu finden. Ein Flug Enten stieg zu gleicher Zeit auf und schlug in der Kiellinie der lärmenden Verwandten die Richtung nach Norden ein. Eine Woche lang hörte ich an nebligen Morgen das Kreisen, Suchen und Trompeten einer einsamen Wildgans, die ihre Gefährten nicht finden konnte und das Gehölz mit dem Tone eines reicheren Lebens erfüllte, als es zu unterhalten vermochte. Im April sah man die Tauben wieder in kleinen, abgesonderten Scharen fliegen und zur fälligen Zeit hörte ich die Schwalbe über meiner Lichtung zwitschern, obgleich es nicht den Anschein hatte, als ob das Stadtgebiet daran so reich sei, dass es mir welche abtreten könnte. Darum bildete ich mir ein, diese speziell müssten von dem alten Geschlecht stammen, das, ehe die weißen Männer kamen, hier in hohlen Bäumen hauste. Unter fast allen Himmelsstrichen gehören die Schildkröte und der Frosch zu den Vorläufern und Herolden dieser Jahreszeit. Vögel fliegen singend und mit glänzendem Gefieder, die Pflanzen drängen empor und blühen und die Winde wehen, um diese leichte Schwankung der Pole zu korrigieren und das Gleichgewicht der Natur wiederherzustellen. Wie jede Jahreszeit, die an die Reihe kommt, uns die beste scheint, so dünkt uns die Ankunft des Frühlings wie die Erschaffung des Kosmos aus dem Chaos und die Verwirklichung des goldenen Zeitalters. Ein einziger milder Regen macht das Gras um viele Schattierungen grüner. So hält sich unser Ausblick auf die Zukunft auf unter dem Einfluss besserer Gedanken. Gesegnet wären wir, wenn wir immer in der Gegenwart lebten und alles, was an uns herantritt, uns zum Vorteil gereichen ließen, wie das Gras, das den Einfluss des leichtesten Taues, der es befeuchtet, offenbart. Wenn wir nicht unsere Zeit damit verbrauchten, Versäumtes nachholen zu wollen, was wir dann Pflichterfüllung nennen. Wir zaudern im Winter, wenn es schon Frühling ist. An einem hellen Frühlingsmorgen sind dem Menschen all seine Sünden vergeben. Ein solcher Tag bedeutet Waffenstillstand für das Laster. Solange eine solche Sonne leuchtet, darf der verachtungswürdigste Sünder zurückkehren. An unserer eigenen wiedererlangten Unschuld erkennen wir die Unschuld unserer Nebenmenschen. Auch wenn wir unseren Nächsten gestern als Dieb, Trunkenbold oder Wollüstling gekannt, ihn allenfalls bemitleidet oder auch verachtet haben, und wenn wir an der Welt verzweifelt sind, jetzt, an diesem ersten Frühlingsmorgen, wo hell und warm die Sonne scheint und die Welt erneuert, treffen wir ihn bei fröhlicher Arbeit, sehen, wie seine schlaffen, verlebten Adern sich mit stiller Freude füllen und den neuen Tag preisen und wie er den Frühlingseinfluss mit kindlicher Unschuld in sich saugt und all seine Sünden sind vergessen. Als ich am 29. April dort, wo die Bisamratten sich verschlüpfen, auf Zittergras und Weidenwurzeln stehend vom Flussdamme aus bei der Nine-Acre-Cornerbrücke fischte, hörte ich einen eigentümlichen klappernden Ton, wie ihn Knaben hervorbringen, wenn sie zwischen die Finger gelegte Stäbchen gegeneinander schlagen. Als ich in die Höhe blickte, bemerkte ich einen schlanken, ungemein graziösen Falken, der einem Nachtfalken ähnelnd, abwechselnd in Wellenlinien stieg und sich überstürzend wieder einige Meter tief niederfallen ließ. Dabei zeigte er die Unterseite seiner Flügel, welche wie ein Atlasband oder das Perlmutterinnere einer Muschel in der Sonne glänzten. Der Anblick erinnerte mich an die Falkenjagd und an das Edle und Poetische, das mit diesem Vergnügen verknüpft war. Merlin, so dachte ich, sollte er heißen. Doch liegt mir nichts am Namen. Es war der ätherischste Flug, den ich je beobachtet habe. Er flatterte nicht einfach wie ein Schmetterling oder schwebte wie die größeren Falkenarten, sondern er spielte mit stolzer Sicherheit in den Gefilden der Luft. Wieder und wieder stieg er unter dem eigentümlichen Gurren aufwärts, wiederholte den freien, schönen Fall, bei dem er sich gleich einem Papierdrachen um- und umdrehte und raffte sich bei diesem Sturz empor, als ob er nie noch den Fuß auf die Terra Firma gesetzt hätte. Er schien keinen Gefährten im Weltall zu haben, allein sich vergnügend und keines zu bedürfen, als des Morgens und des Äthers, mit denen er spielte. Er war nicht einsam, sondern machte die ganze Erde unter sich zur Einsamkeit. Wo waren die Eltern, die ihn zeugten, seine Verwandten, sein Vater im Himmel? Dieser Bewohner der Lüfte schien mit der Erde nur durch das Ei verwandt, das einst in einem Felsenspalt ausgebrütet worden. Oder war sein heimatliches Nest in einem Wolkenwinkel gelegen, aus Regenbogenfransen und Sonnenuntergangshimmel geflochten und mit weichem, von der Erde aufgegangenem Sommernebel gepolstert? Hat er seinen Horst jetzt auf einer zackigen Wolke? Außerdem fing ich ein seltenes Gericht goldener, silberner und glänzend kupferfarbener Fische, die wie eine Kette von Edelsteinen aussahen. Ach, zu diesen Wiesen bin ich an manchem ersten Frühlingsmorgen durchgedrungen, von Erdhügel zu Erdhügel, von Weidenwurzel zu Weidenwurzel springend, wenn das wilde Flusstal und die Wälder in ein so reines, helles Licht gebadet waren, dass es die Toten hätte wecken müssen, wenn sie in ihren Gräbern geschlafen hätten. Es bedarf keines stärkeren Beweises für die Unsterblichkeit. In einem solchen Lichte muss alles leben. O Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Unser dörfliches Leben würde stocken, wären nicht die unerforschten Wälder und Sumpfwiesen ringsum. Wir brauchen die stärkende Kraft der Wildnis. Wir müssen manchmal in Sümpfen warten, wo die Rohrdommel und das Sumpfhuhn hausen, müssen den dumpfen Brustton der Schnepfe hören, das flüsternde Schilf riechen, wo nur ein scheuerer, einsamerer Vogel sein Nest baut und die Sumpfotter dicht am Boden bäuchlings kriecht. Sobald wir es uns ernstlich angelegen sein lassen, alles zu erforschen und zu lernen, verlangen wir zur gleichen Zeit, dass alles geheimnisvoll und unerforschbar sei, dass Land und Meer unendlich wild und von uns unergründet bleiben, weil sie unergründlich seien. Wir können von der Natur nie genug bekommen. Wir müssen durch den Anblick einer unerschöpflichen Kraft großer, titanenhafter Züge erfrischt werden, durch die Meeresküste mit ihren Wracks, die Wildnis mit ihren lebenden und verfaulenden Bäumen, die Gewitterwolke, den Regen, der 3 Wochen lang andauert und Überschwemmungen mit sich bringt. Wir müssen sehen, wie unsere eigenen Grenzen überschritten werden, wie dort freies Leben weidet, wo wir selbst nie wandern. Wir freuen uns darüber, wenn wir sehen, wie der Geier sich von dem Aase nährt, das uns Ekel und Abscheu verursacht, und wie er Gesundheit und Kraft aus seinem Mahle zieht. Auf dem Pfad zu meinem Haus lag ein totes Pferd, das mich manchmal nötigte, einen Umweg zu machen. Aber die Versicherung, die es mir von dem starken Appetit und der unverletzlichen Gesundheit der Natur gab, belohnte mich dafür. Ich sehe mit Freuden, dass die Natur reich genug an Leben ist, um gestatten zu können, dass Myriaden geopfert einander zur Beute überlassen werden können. Dass zarte Organismen nur so wie Brei aus ihrer Existenz hinausgequetscht werden können, Kaulquappen von den Reihern verschlungen, Schildkröten und Kröten auf ihrem Wege überfahren werden, dass es manchmal Fleisch und Blut geregnet hat. Wir müssen einsehen, dass alles unglücklichen Zufällen unterworfen und wenig Aufhebens daraus zu machen ist. Der Eindruck, den der vernünftige Mensch davon erhält, ist der von allgemeiner Unschuld. Gift ist eigentlich kein Gift. Noch sind irgendwelche Wunden tödlich. Mitleid ist kein dauerhaftes Terrain. Es muss flinke Füße haben. Seine Entschuldigungsgründe vertragen kein Stereotypieren. Anfang Mai schlugen die Eichen, Nuss, Ahorn und andere Bäume um den Teich zwischen den Tannen aus und teilten der Landschaft einen Glanz mit, der sich wie Sonnenschein darüber legte. Besonders an wolkigen Tagen sah es aus, als bräche die Sonne durch den Duft und scheine leicht auf die Hügellehnen hier und dort. Am 3. und 4. Mai sah ich einen Taucher im Teich, und während der ersten Woche des Monats hörte ich die Nachtschwalbe, die Braundrossel, den Wildkiebitz und andere Vögel. Die Walddrossel hatte ich schon viel früher gehört. Die Phoebe war auch wiedergekommen und hatte zu meiner Tür und dem Fenster hineingeschaut, ob mein Haus höhlenartig genug für sie sei, wobei sie sich mit summendem Flügelschlag in der Schwebe hielt und die Krallen einklammerte, als müsse sie sich an der Luft festhalten, während sie die Örtlichkeit in Augenschein nahm. Die schwefelgelben Pollen der Pechtannen bedeckten bald den Teich, die Steine und das verfaulende Holz am Ufer, so dass man sie fassweise hätte sammeln können. Das sind die Schwefelregen, von denen wir hören. So rollte die Zeit dem Sommer zu, wie einer wohl durch höhere und immer höhere Gräser streift. Da war nun mein erstes Jahr im Walde zu Ende. Das zweite war ihm sehr ähnlich. Ich verließ schließlich Walden am 6. September 1847.